herzlich willkommen zu der zweiten Folge von «Besser mit Ton». Heute mit dem Thema «Songs, wo es dich anschießt, dass du nicht besser singen kannst». Also, das sind bei mir die meisten.
Ja, bei mir eigentlich auch. Aber ich habe gemerkt, dass alle... Ich habe mir dann überlegt, welche Songs sich da eignen für die Liste. Und dann habe ich gemerkt, dass alle meine Stimmen, die ich mir so zusammengesucht habe, sind eigentlich mega laut und so stark und recht wild. Und natürlich
wie du?
Ja, nein, eben nicht. Und natürlich gibt es unzählige, wunderschöne Stimmen, aber für mich ist schon das so das Beneidenswerteste, wenn jemand so singen kann, dass ich so denke, wie unfassbar toll muss es sein, wenn man so sicher die Sachen, die man so im Inneren mit sich umträgt, wenn man die so richtig gehend von der Seele kann singen kann. Und ich meine, ich kann schon laut sein und ich kann auch recht gut schreien oder so an all diesen Konzerten, wo ich bin ich, glaube schon eine von den Leutesten, die das mit dem das kann ich schon gut und laut, aber ich stelle es mir einfach so gut vor, wenn man mit seiner Stimme wie so etwas richtig Krasses anstellen kann und dann gut und laut und richtig singen und auch noch so, dass es wie andere Menschen trifft, also in gut, in schön, berührt, würde man vielleicht sagen. Oder also weißt du, wie zum Beispiel so eine Kelly Clarkson oder Katie Tunstall oder auch eben Miley Cyrus oder Sia. Einfach so, die Stimme fasziniert mich, sie sind so richtige so Röhren. Ne? Und Miley Cyrus finde ich eben sowieso einfach krass. Ich liebe auch alle ihre Auftritte, wo sie dann so Metal- oder Rocksongs coveren.
Also noch schon ihre Sprechstimme.
Die ist so tief.
Ja, krass.
Also, das ist absurd. Und dann eben singt sie «Nothing Else Matters» oder «Jolene» ist von ihr auch mega schön. Oder auch von Nirvana oder Pink Floyd gibt es Covers auf YouTube von ihr. Und auf Playlist tue ich aber ein Lied vom neuesten Album und das heisst «Wildcard». Und das hat dort in dem Lied so einen Moment drin, wo man wirklich immer so die Haare aufstellt. Und sie singt «Loving you is never enough», was also ohne Kontext für mich, nicht unbedingt für alle, aber für mich hat es wie ohne Kontext gerade ein bisschen so tönt, als würde sie singen, als hätte sie selber das Gefühl, sie käme wie quasi einer gewünschten Liebe nicht nah. Also, dass sie quasi jemanden zu wenig fest liebt. Aber es ist eben umgekehrt gemeint und ihr erlangt es eben einfach nicht, so als Lebensinhalt, einfach jemanden nur zu lieben. Sie möchte wie nicht nur das.
Sie will nicht nur jemanden lieben?
Nein, sie will nicht nur jemanden lieben.
Es ist eine Betonungsfrage, oder?
Ja, es ist sehr genau. Ja. Aber wenn man es hört, bei ihr, man muss eben ein Lied hören für das. Nachher wird es dann recht schnell klar. Aber wenn wir es jetzt so hin und her betonen,
Hast du da noch eine Textzeile daraus, wo man vielleicht wo ein bisschen Licht ins Dunkle bringt?
Ah, sie sagt, I'm a wild card, loving you is never enough, forever may never come. Quasi er ist der, der auf das wartet und er hätte gern, dass ihr das würde lange, dass sie ihn einfach liebt und möchte für immer mit ihm zusammen sein. Aber sie ist eben eine wild card und darum...
Wird das nie passieren?
Wird das nie passieren und so tönt eben auch das Lied. Und dann im gleichen Grüppel inne wären für mich noch zwei Lieder von der Sia, nämlich «Elastic Heart» und «Titanium». Und ich finde, bei «Titanium» singt sie wirklich so, als wäre ihre Stimme so eine kugelsichere Weste. Also sie sagt so «Schiess mich ab und probier's doch» und es geht eh nicht, weil ich bin fucking «Titanium». Vielleicht sagt sie es ein bisschen anständiger, aber das sagt sie. Und ich finde, das passt dann auch perfekt, weil wirklich so tönt es. Und bei Elastic Heart, finde ich, hat sie genau nochmal den Effekt. Da macht sie mit ihrer Stimme so Sachen, die mich so beim Hören so an elastische Seile erinnern. Und darum, finde ich, kann man auch so in das Lied so reinfallen und es spickt einem da so drin hin und her. Und da tönt auch ihre Stimme wieder genau wie das, was sie besingt. Also quasi Elastic Heart, Elastic Stimme. Und man will einfach so fest mit einstimmen, wenn man es hört. Und kackt aber dann einfach wirklich nur erbärmlich ab, wie so das munziges Hündchen, das versucht, das so ein bisschen zu bellen. Aber es kommt nur so...
Also man will es nicht nachsingen, wenn man jetzt Kopfhörer hat und man sitzt im Traum oder so. Das, weißt du, man kommt immer die Szene in den Sinn von der Julia Roberts in «Pretty Woman» bei so Sachen, wo sie Kiss singt in der Badwanne.
Ja.
Ungefähr so würde es dann auch tönen, oder?
Genau. Man möchte nicht. Man sollte nicht. Aber man möchte so fest, weil es ist ja dann so ein innerer Drang und deine Stimme ist ja auch gemein. Dass also so, man möchte so fest mitmachen. Aber man muss einfach das Lied so laut hören, dass man sich selber nicht hört, dann geht es
genau, eigentlich. Genau, wie man es so fühlt und so gespielt. Der Song Elastic Heart zum Beispiel, ich finde das so schön. Auch der Text, oder? Schön. Das ist doch wirklich, wenn es dir wirklich schlecht geht, wenn du in so einer Lebenssituation bist, wie sie besingt. Aber du, das ist jetzt ein Song, der dir so wieder Kraft gibt, oder? Und dann eben genau, dann möchtest du so richtig
mitröhren.
Und es kommt nicht gut. Es macht miau.
Nein, es ist nicht gut. Für niemanden ist es gut. Aber eben, man muss einfach laut hören, dann geht's. Und noch ein Lied in diesem Reigen, würde ich sagen, ist für mich Lissi, heisst sie. Sie ist so eine amerikanische Volkssängerin. Und die hat ein Lied, das heisst «When I'm Alone». Und für das schicke ich nochmal schnell die Anerkennung ins Stegenhaus. Und dann klingt das nämlich so.
Next time you leave, don't go without me. Don't go, oh no, yeah, yeah.
Der erste Song, den ich hier möchte einwerfen möchte, bei diesen Songs, die dich anschießt, dass du nicht besser singen kannst, ist von Jennifer Hudson, «And I Am Telling You». Der ist aus dem Jahr 2016, aus dem Film «Dreamgirls». Das ist so eine Adaption von einem Broadway-Musical aus den 80er. Ich nehme an, du hast ihn nicht gesehen, weil es ist ein Musical.
Musical macht schon wieder genau. Natürlich bei mir.
Also da muss ich gar nicht fragen, ob du den kennst. Aber das ist im Film haben ganz viele berühmte Leute mitgemacht. Beyoncé, kennst du vielleicht? Jamie Foxx, Eddie Murphy, alle wirklich sehr berühmt. Und ich finde, es stehen alle extrem im Schatten von der Jennifer Hudson, die man dort noch nicht wirklich so gut gekannt hat. Also ich würde sagen, bei uns oder bei mir.
Das habe ich schon mitbekommen, dass man die vorher nicht gekannt hat und dann der Film kam und nachher alles.
Genau. Genau. Und ich würde sagen, es ist wegen dem Song. Sie hat ja bei American Idol mitgemacht, bei der dritten Staffel. Das war 2 Jahre vor dem Film gewesen, und sie ist siebte geworden. Siebte. Oh, okay. Siebte.
Und gewonnen hat... In der Schweiz wäre sie sicher auch siebte geworden.
Wieso?
Einfach. Ich möchte nicht darüber reden.
Gewonnen hat dort Fantasia Barrino. Hast du von ihr schon mal gehört?
Nein.
Sie hat gewonnen. Und ich nehme an, in den USA, vielleicht kennen sie dort, aber sie sagt mir jetzt auch nicht, aber ich kann dann...
Es klingt wie so eine Schwester von Evanescence.
Ja. Ist es? Oder von den My Little Ponies. Eine von diesen Ponys.
Die Böse, Celestia. Böse.
Genau, oder Celestia und Fantasia. ich habe jetzt ein bisschen gehört, wie sie tönt. Ich finde, sie hat für mich, es war also Anfangs 2000er gewesen, und sie tönt für mich auch so wie die R&B-Sängerin aus dieser Zeit, so Blue Cantrell, Monica oder Kelly Rowland, Ashanti. Das ist für mich so ein bisschen stimmlich so in diesem Bereich. Und was jetzt aber lustig ist, die Fantasia Barrino, die war auch am Casting von Dreamgirls, aber die hat dann eben Jennifer Hudson abgeräumt. Und zu ihrem Glück, weil für diese Rolle und ich sage jetzt auch, für diesen Song hat sie dann einen Oscar gewonnen. Einfach die schauspielerische Leistung. Also es ist so, es gibt auf YouTube gibt es auch den Clip, wo man sie wirklich sieht singen. Also man kann es einfach nur hören, weil der Song ist ja jetzt auf der Playlist. Aber wenn man sie wirklich sieht, auch ihre Gesichtsausdrücke, wie sie das lebt, das hat mich null überrascht, dass sie einen Oscar bekommen hat. Also ich kann mich überhaupt rein gar nichts mehr von dem Film erinnern. Weil was sonst passiert ist rundherum, ich weiss noch so eine Waage, weil ich Beyoncé glaube, hat auch noch mitgemacht, aber ich habe nichts mehr, habe wirklich auch nichts mehr anders registriert.
Ja, schockverliebt.
Schockverliebt als einfach der Auftritt. Wenn du das schaust, und eben, schau das vielleicht mal auf YouTube an, wie gesagt, wenn du kannst nur einfach gebannt anschauen. Du kannst, glaube ich, nicht mal etwas essen oder schnaufen dabei. Du bist einfach so völlig in ihrem Bann. Also ich kann es dir wärmstens ans Herz legen. Also eben, der Film und die Szene haben sie sicher gross gemacht. Sie war dann nachher auch bei Sex and the City und hat die Assistentin gespielt von der Carrie Bradshaw.
Finde ich eben fast so gut wie Musicals.
Gut.
Sorry.
Gut, okay. Hast du also auch nicht mitgeschnitten. Und sorry. Sie hat beim Super Bowl hat sie noch die Nationalhymne gesungen. Mit Whitney Houston. Wir haben ja die Doku gesehen, ja, im Trainer.
Ja.
Im Trainer, genau. Sie vielleicht nicht im Trainer, aber sie hat auch die Nationalhymne dürfen singen dort. Und sie hat jetzt übrigens...
Jetzt habe ich gerade gemeint, wir beide haben einen Trainer angehabt, wo wir zusammen im Kino gesehen haben, aber haben wir nicht.
Nein. Sondern bei der Justin hat einen Trainer angehabt, wo sie die Nationalhymne gesungen hat. Hast du noch gedacht, was habe ich dort angehabt? Sie hat jetzt gerade noch Aretha Franklin gespielt im Film «Respect», wo jetzt gerade frisch rausgekommen ist. Ich habe ihn nicht gesehen. Du?
Nein.
Auch nicht. Aber sie hat sicher sehr gut gemacht. Aber vielleicht... den schaue ich sicher auch noch. Auf jeden Fall hast du gewusst, dass Jennifer Hudson ist im gleichen Jahr auf die Welt gekommen.
Wie du?
Nein, okay. Wie das Broadway-Musical Dreamgirls damals Uraufführung hat. Und zwar, jetzt habt ihr fest, 1981.
Ha, verrückt.
Das haben ihr zwei gemeinsam.
Das stimmt. Sonst wahrscheinlich wenig.
Auf jeden Fall in dem Song, was er so unter Tut geht und wie sie dort so spielt. Also ich habe wirklich, sie singt dort den Jamie Foxx an. Und ich habe wirklich das Gefühl, sie muss wahnsinnig fest in den Jamie Foxx verliebt sein. Es ist so echt das Gefühl, sie fleht
ihn. Sie singt ihn an.
Sie singt ihn an, weil sie fleht ihn an, nicht zu gehen.
Aha.
Also sie sagt einfach, du bist mein Mann.
Wie man das eben so macht im Musical und wie das eben immer der Grund ist bei Musical, wo ich so denke, redet doch einfach miteinander.
Und singt euch nicht an. Sie singt ihn ganz fest an, auf eine sehr ergreifende Art und Weise. Und sie sagt einfach eben, gang nicht. Und sie verlangt so richtig vehement von ihm, lieb mich. Du hast mich zu lieben, im Fall.
Funktioniert meistens mega gut.
Total gut.
Das immer super.
Ja, das ist ein Song, den ich einfach finde, der extrem unter die Haut geht. Und sie einfach wahnsinnig schön singt.
Okay. Ich überlege noch, ob ich das schaue, aber ich höre mal drei.
Kannst du überhaupt durchstehen, wie sie
singt? Ich glaube, ich schaue, weil also das, ja, ich will sie auch noch sehen, wie sie das singt. Ich habe noch zwei Songs von der Tina Turner auf der Liste, die meine Eltern gehört haben, die ich immer schon super gefunden habe. Einmal «Notbush City Limits», aber das sage ich aber vor allem nur, weil mein Bruder und ich da immer fröhlich «Notbush Cine Minis» gesungen haben. Und aber das Lied, das ich eigentlich wirklich meine, ist «Proud Mary» von Ike und Tina Turner. Und ah, ich habe es nicht gewusst, aber ich habe dann gesehen, dass es eigentlich im Original von Creedence Clearwater Revival ist. Und die haben schon mit dem einen Mega-Hit gehabt. Und zwei Jahre später haben sie dann eben Ike und Tina Turner gesungen. Und es ist auch von CCR mega cool, aber sie reißt schon einfach wie 100% nochmal mehr aus dem Song raus, wie sie da, also zuerst tut sie so ein bisschen leislich reden und dann leislich singen und nachher ein bisschen einfach eine Geschichte erzählen.
Nachher geht es richtig ab.
Oh, hör, also irgendwie brettert sie, also wie ein Schnellzug einfach in das Lied rein. Wirklich, ich liebe es mega. Und dann habe ich noch gedacht, der Anfang vom Song von CCR tönt ja mega wie Nirvana, was ja wie falsch überlegt ist, weil man muss mehr überlegen, Nirvana tönt in den einen Songs mega fest wie CCR. Und dann habe ich da ein bisschen umgegoogelt. Und obwohl doch der Kurt Cobain, als riesiges Poster in meinem Zimmer gehangen ist und ich mega Fan war und wirklich also alle die Bücher gelesen habe, das habe ich irgendwie vergessen, dass er mal in einer Coverband war. In der Creedence Clearwater.
Der Kurt Cobain, wirklich?
Ja, und nachher, okay. Ich meine, und dann, jetzt muss Schluss, jetzt sag mir doch, wenn das anfängt, dann denkt man doch, ah, das ist doch der und der Nirvana-Song, aber es ist mir eben nicht, ich habe fast nicht schlafen können. Es tönt doch wie Nirvana. Welches Lied von Nirvana ist es? Das ist doch, also,
ich kann jetzt auch nicht mehr schlafen.
Ja, ich habe wirklich nicht mehr schlafen. Und dann habe ich gedacht, es ist, also ja, naja, irgendetwas von dem Unplugged, von dem grossen, tollen MTV
ja,
Unplugged,
genau.
Nirvana Unplugged.
Das Konzert der Konzerte.
Das Konzert, das tun wir vielleicht mal zusammen schauen.
Ja.
Und dann merken wir es vielleicht und dann können wir das als Nachtrag. Es fällt mir nicht ein.
Aber ich kann immer noch, dass er in einer, dass der Kurt Cobain in einer CCR-Coverband war am Anfang. Das hat mich jetzt... Was?
An das erinnerst du dich oder nicht?
Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich finde das krass, jetzt, was du sagst, natürlich.
Aber logisch. Eben, es ist ja wie...
Ja, absolut. Mega.
Aber ich habe das auch irgendwie überlesen oder ich habe irgendwie da nicht gecheckt, ja. Von wem man redet. Ich habe mir auf jeden Fall, ist das etwas, was ich mir nicht gemerkt habe. Und sonst habe ich mir von Kurt Cobain sehr viele random Facts eigentlich gemerkt, muss ich sagen.
Und offenbar eine sehr prägende Zeit für ihn.
Wo ich an ihn gedacht habe.
Nein, wo der in dieser Coverband war.
Ja, offensichtlich. ja. Und noch mehr Gefühl als, also nein, vielleicht am allermeisten Gefühl von allen Liedern aus der heutigen Playlist macht mir der Steven Tyler von Aerosmith. Weil wirklich, also erstens hat er mal einfach eins von den besten Müller, wo je ein Mensch auf dem Planet gehabt hat. Es ist so riesig und toll. Ich liebe wirklich.
Die haben viele Lieder drin Platz.
Mega. Und also ja, auch inklusive Stimmbänder. Und von ihm, also ja, von Aerosmith, würde ich das Lied «Crying» nehmen. Das ist wirklich eins von meinen All-Time Favorites. Aber halt auch mit allem zusammen.
Mit dem Clip.
Mit dem Video, wo man auch nicht gewusst hat, ob man jetzt will so sein wie die beiden Frauen oder ob man sich jetzt gerade aus Versehen in zwei Frauen verliebt hat. Und ja, und einfach seine Stimme und alles war so fest gewesen in dieser Zeit, also so von dem Gefühl her, wie ich mich da gefühlt habe. Und ich war aber einfach auch immer so ein bisschen verklemmt gewesen und ein bisschen schüch. Und ich hätte immer viel mehr wollen sagen, als dass ich tatsächlich gesagt habe. Und vielleicht auch darum hat jetzt das Lied mich wie noch so ein bisschen getriggert. Und ich habe mir dann also halb psychologische Weisheiten zusammengerimmt, warum dass ich alles so starke, laute Stimmen mir zusammengesucht habe. Ich weiss ja vom Yoga, weiss ich vom Halschakra. Du machst doch kein Yoga oder nicht? Machst du nur so YouTube-Yoga oder machst du richtige Yoga?
Das hat jetzt ein bisschen etwas abwertend.
Nein, ich meine,
ich mache App-Yoga.
App-Yoga, ja. Ich mache eben
richtiges Yoga.
Ja, nein, ich mache richtiges Yoga.
Halschakra-Yoga.
Auf jeden Fall habe ich wirklich mal eine Yoga-Stunde gehabt zum Thema Halschakra und manchmal mag ich dich gar nicht zuhören, aber das hat dann zuhören. Aber es macht dann irgendwie schon ein bisschen Sinn, wenn man sich so überlegt. Ich meine, alles, was man so in sich trägt, es kommt ja erst raus über den Hals. Und wenn der Hals nicht offen ist, dann hat man einen Kloß im Hals oder etwas bleibt einem im Hals stecken. Und es gibt mega viele Ausdrücke, die das so beschreiben. Und ich stelle mir glaube einfach vor, dass wenn man so eine richtig laute Stimme hat, dass man dann das alles so rauspfeffern kann. Und ich glaube, es ist so ein bisschen das drum. Und dann komme ich mit meiner «Ich höre ein glückliches Stimme». Ich meine, da geht überhaupt nicht raus.
Aber du hast ja jetzt die Halschakra-Stunde gehabt. Hat ja. Das dann, kannst du das jetzt? Weißt du das so richtig?
Halschakra.
Nein, so richtig alles rausschreien.
Nein,
so,
wir haben ja dort nicht geschrien, sondern sie hat einfach nur gesagt...
Aufgemacht?
Ja.
Also ist jetzt off?
Jetzt geht nicht. Also ich tue nicht jetzt... Nein, es ist nicht jetzt off. Aber es hat mich einfach eingeleuchtet. Ich bin dann eben zuerst immer so ein bisschen anti. Immer wenn ich auf der Yogamatte bin, bin ich zuerst so anti. Weil ich dachte, ach, was kommt jetzt? Was müssen wir jetzt reden? Und können wir nicht einfach ganz viele Sachen machen, damit wir schnell Shavasana machen und wieder liegen und schön haben. Und dann habe ich aber doch ein bisschen zugelassen und dachte, es macht schon mega Sinn, dass wenn das offen ist, dass man die Sachen, wo man eben nicht, man sollte die Sachen ja nicht immer nur denken, sondern man sollte sie eben auch verbalisieren und raus tun und nachher sind sie da und dann kann man etwas mit ihnen machen, anstatt wenn man alles in sich hineintreibt und dann wird es so verknurzt.
Vielleicht sind Sänger und Sängerinnen mit so Powerstimmen viel die entspannteren Menschen.
Vielleicht stelle ich es mir vor, oder sie haben wenigstens einfach gesagt, was sie denken. Ein Lied habe ich jetzt noch vergessen, wo eben auch ist eine Frau mit so einer Stimme, zum Beispiel Bonnie Tyler.
Ja.
Und dann,
das kommt auch von tief unten.
Mega.
Ja.
Und wenn die singt Total Eclipse of the Heart, ja. Ich meine, man kann nicht mehr... Und ich glaube, ich fühlen ja die gleichen Gefühle wie sie. Wir fühlen ja alle die gleichen Gefühle. Aber wenn man dann...
Wir sind euch so ähnlich.
Mega. Jetzt los doch. Aber wenn man dann das daraus machen kann und nachher kann man das Lied so singen, es ist ein bisschen unfair. Wir sind ein bisschen arm.
Ja. Es ist doch häufig so, wenn du... also früher war das noch mehr so, gewesen, wo man hat ja so die prägenden Zeitalter, ich habe das Gefühl, wenn man so ein bisschen jünger ist, prägt Musik ja noch ein bisschen mehr und dann hat man ja zum Beispiel immer das gleiche Album gehört, permanent, oder den gleichen Song. Aber das machst du heute zum Teil auch noch so. Aber ich glaube, früher, sage jetzt mal Teenager-Zeiten oder so Anfang 20 bis vielleicht Mitte 20, Ende 20, dort habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen meine prägendste Zeit. Das sind die Songs, die ich so ein bisschen, wo ich auch immer wieder so Bilder im Kopf haben, wenn ich sie höre, weil ich sie in einem bestimmten Moment die ganze Zeit gehört habe. Der Song «Yeyo», von ihrem, eben der ist nur auf dem Live-Album, der ist nicht auf dem richtigen Album. Übrigens, ich muss sagen, das Live-Album ist eines der besten Alben. Also wenn ich jetzt irgendwann müsste eine Rangliste erstellen von den besten Alben, das ist ganz sicher drauf.
Oder eine Playlist.
Das ist, weil es ist einfach, es ist so schön. Es ist so, und wirklich ein wunderschönes Album. Und ich habe sie schon ganz viel mal live gesehen. Und sie ist einfach... Hast du sie schon mal live gesehen?
Ich glaube es.
Sie ist, ich finde einfach... ihr das erste Konzert von ihr, das ich gesehen habe, war in London. Und es ist einfach... Also schon nur, weil einfach London... bin ich dort natürlich schon super gefunden. Einfach schon nur dort an einem Konzert. Aber sie ist live grossartig. Und natürlich das Album, das Live-Album, das hat mich gerade sofort geflasht. Ich muss allerdings auch sagen, als ich das die ganze Zeit gehört habe, damals, mit etwa 21. Dort habe ich mich gerade von meinem ersten Freund getrennt. Ich bin dort, wir haben zusammen gewohnt und ich bin ausgezogen. Und ich habe dann ein paar Monate in der leeren Wohnung gewohnt von meinem Bruder, der gerade ausgezogen ist. Er hat noch die Mietfristen und so gehabt. Und dann ist seine Wohnung einfach leer gestanden. Und dann bin ich dort gewesen und habe einfach kein Möbel, einen Sack Kleider und eine Matratze am Boden. Irgendwie, ich habe es einfach in die Stube getan. Ich habe kein Zimmer in dem Sinn bezogen und bin einfach auf dieser Matratze gewesen. Und irgendein Licht noch im Ecken. Und habe die ganze
eine
Zeit so...
Ja,
das hätte ich auch schön gepasst. Da hätte ich dort ein bisschen zuschauen. Habe fertig Lasagne gegessen und Joghurette. Das ist so einfach den ganzen Tag und bei dort gekocht. Und ich glaube, einfach das Lied und das Album gehört. Und wenn man das Lied hört, kommt man, auch wenn man schon nur die ersten paar Songzeilen hört, kommt man ziemlich eine genaue Vorstellung davon, über wie ich mich da gefühlt habe, auf dieser Matratze, allein. Und ich finde, das ist so ein Song, den musst du dann hören, wenn du dich so total neben dir fühlst, wenn du so findest, hä? Was soll das alles? Das Leben und so. Wer bin ich? Wer will ich sein? Wer sind die anderen? Und der Song, der erdet. Der tut gut. Also der kommt dann so von hinten und legt so die Hand auf die Schulter.
Einfach ohne creepy.
Ohne creepy. So eine alte, knochige Hand. So.
Mega schön, ja. Ein richtig Lust, das zu hören.
Während du allein über den Raum sitzt, auf einer Matratze, über den schwach beleuchteten Raum.
Mega schön.
Und ich finde, die Stimme von der Erika Badu, die hat so etwas Eigenes. Also ich glaube, du kannst sie auch gar nicht nachmachen oder imitieren.
Sie ist
ja,
weird,
ein bisschen abgedreht, aber weißt, so ein bisschen, es ist mir total egal, was alle denken. Ich mache es einfach so, wie ich will. Das ist alles, das höre ich alles so aus dieser Stimme raus. Und so auch, wie sie sich so gibt, sie schwebt ja auch. Also wenn sie zum Beispiel eben auf die Bühne kommt, sie also als hätte sie Rollschuhe an, wird sie glaub, einfach so reingefahren. Ich glaube, sie läuft nicht. Mhm. Und auch früher bei Viva, wo wir Interviews gemacht haben mit ihr, sie ist wie so von einem anderen Stern. Sie ist wie so einfach in so einer Bubble, obwohl sie neben dir sitzt.
Ich möchte noch schnell etwas sagen. Ich habe gesagt vorher, ich glaube, ich war mal an einem Konzert von ihr. Das tönte so, als hätte ich irgendwie alles vergessen.
Und als hätte sie keinen Eindruck bei dir hinterher.
Genau, aber es ist eben so, ich glaube, es war im Rahmen eines Festivals, wo man wie auch einfach so nicht weiss, soll jetzt in das Zelt oder dort zu der Hauptbühne oder da.
Auf dem Gurten?
Nein, etwas in Deutschland. Und ich glaube, es ist dort ihr einfach alles nicht so gerecht worden. Ich erlaube mich zu erinnern, dass es der Tag war und mega hell und eben die Leute sind mehr so, ich soll jetzt da noch durchlaufen oder soll ich da einfach so. Ich
so ein Wurst essend.
Genau. Ja. Und ich habe sowieso nicht gerne Konzerte im Hellen und so. Das finde ich immer, das wird allem nicht so ganz gerecht. Und darum sage ich, ich glaube, ich habe sie gesehen. Weil ich weiss, dass ich Lauryn Hill mal so gesehen habe und sie hat mir dort mega leid getan. Und ich weiss jetzt nicht, ob ich da zwei Sachen vermische oder ob zweimal einzeln, dass tatsächlich so passiert ist, dass ich gedacht habe, das ist nicht fair für die Frauen, dass die jetzt da im Sonnenschein auftreten.
Vielleicht hat Lauryn Hill deswegen auch aufgehört, weil irgendwie wie ein Album und dann ist das gewesen. Ein Wahnsinnsalbum.
Ein Wahnsinnsalbum. Ja, aber dann hat sie ja noch das Live-Album gemacht, wo immer zwischen ihnen die Lieder hatte, wo gleich lang, also nein, immer ein Lied und dann noch so ein Bible-Speech.
Und wo ist sie dann hin? Wo ist sie? Ist das das Tageslicht-Konzert vielleicht?
Nein, das ist das, was sie da. Das ist eben dort, wo man sie eigentlich so toll gefunden hat. Aber es hat dort wie nicht so... Es war, glaube ich, bei Rock am Ring. Und es war wirklich Nachmittag um 3. Die Leute haben gerufen, Austin!
Oh nein,
also,
nicht
da. Nein, also wirklich, es war wirklich schrecklich. Und ich habe dann aufgehört zu schauen, weil ich es also wirklich nicht vertreibt.
Ja, und ich hätte dann auch aufgehört, Musik machen. Oder ich hätte wahrscheinlich dann auch ein Album gemacht mit so Bible-Speeches dazwischen. Gerade extra.
Das Leid. Nein, hat sie dann nicht geheiratet und viele Kinder bekommen? Und
ich weiss es nicht. Es ist wie plötzlich von der Bildfläche
ich habe das Gefühl, sie hat einen Marley-Sohn geheiratet.
Ah, das sagst du jetzt, was du sagst. Irgend so etwas. Aber man hat dann einfach musikalisch wirklich nichts mehr gehört.
Nein, oder? Aber sie hat eben, glaube ich, auch ganz viele so Probleme gehabt mit ihrem Label und rechtlich und so. Ich glaube, es ist da so gerade ein bisschen viel zusammengekommen.
Ah, und dann schießt es vielleicht einfach an. Und sagst, glaub, also, ich kann eigentlich meinen Frieden und meine Songs laufen ja noch. Und, oder wie bei der Schade, wo irgendwie sagt, alle 25 Jahre gebe ich mal ein Album raus. Ja, und sonst tue ich Schafhüten irgendwo in England oder so.
Wieso auch nicht?
Ja.
Also, ich habe noch eine andere Kategorie von Liedern, die es einem anschießt, wenn man selber nicht singen kann. Und zwar sind das so Lieder, die so Schlenker-Elemente drin haben. Zum Beispiel finde ich bei Purple Rain von Prince hat so zwei, drei Stellen. ich zitiere sie aus dem Stegenhaus, weil ich kann sie wirklich, es sind, aber es sind auch so die, wo es einem noch einmal so der Dolch im Herzen noch einmal so, weißt du schon, wo sie sind, ohne dass ich es dir jetzt vorsinge?
Ich kann mir sie denken.
Sie sind so bei 5 Minuten und etwas. Es ist ja dort so recht hinten aus und dann macht er aber noch einmal, jault er noch mal so umeinander.
Weißt du, ich habe mich immer gefragt, was ist der Purple Rain?
Nein.
Hast du dich das nicht gefragt oder hast du nie herausgefunden?
Ich habe mich nicht gefragt, weil ich glaube, ich würde es herausfinden.
Was wär's? Ist das, hat das mit Drogen zu tun oder hat das mit es gibt ja so verschiedene Theorien, was Purple Rain könnte sein.
Was sind die Theorien?
Theorien, Drogen eben, aber und ich habe mal gelesen, dass er anscheinend Purple Rain mit dem Weltuntergang in Verbindung bringt, aber dann finde ich den Song dann schlussendlich wie nicht so nett, weil er wird sie ja in Purple Rain sehen.
Ja.
Und also ist, ja, im Song ist ja irgendwie eine Freundschaft, die auseinanderbricht, oder? Irgendwie. Aber ich habe mich einfach, ab und zu habe ich mich das gefragt, was, wie so Seele reinwaschen, habe ich zum Beispiel auch mal. Weißt du, dass das der Purple Rain wie so etwas ist, wo das ganze Negative rauswäscht, dass du nachher wirklich wieder kannst, gerade wenn zwei zum Beispiel Lampen haben, nehmen wir an, es geht um das in dem Song, dass die Freundschaft auseinanderbricht und dann stehst unter der Purple Rain und dann kannst du das Negative wie von dir lassen und abwäschen und dann ist wieder gut. Aber ich kann es nie ganz, es ist ein wunderschöner Song, finde ich, aber ich habe den Inhalt nie ganz verstanden.
Da sehe ich, jemand sagt, nein, nicht jemand, der Prinz hat mal selber gesagt.
Jemand.
When there's blood in the sky, red and blue, zusammen gibt purple.
Und dann einfach
rauchen. Purple rain pertains to the end of the world. And being with the one you love and letting your faith guide you through the purple rain.
Also schon auch ein bisschen mit dem...
Ja, mehr so.
Ende von der Welt irgendwo durch auch.
Aber dann auch eine grosse Liebeserklärung, weil mit dieser Person möchte man quasi, wenn sie schon zu Ende geht,
dann mit dieser Person.
Ja. So, ich
mir dann wäre es doch in einem positiven Kontext. Eigentlich.
Ja, ich habe es mir natürlich einfach so ein bisschen soft-erotisch vorgestellt. Ich habe mir einfach, weißt du, so wie der Nick Carter.
Nein,
der Nick Carter, der jetzt so bei Quit Playing Games so in dem Regen steht und der einfach in Purple. So, ich weiß, wo
so in dem offenen Hemd.
Ja. Also, ich bin so, ich denke, aber du. Einmal, dort hat es die Schlenker, die wirklich, finde ich, mega sind. Und dann, es tut auch den Liedern noch so mal so ein Mühe mehr Dramatik rein, wenn man dann so eine Stimme hat, wo man so, kann, so verspielte so Sachen machen kann. Zum Beispiel bei Dancing with a Stranger von Sam Smith. Aber ich meine mehr den Teil, die Stellen mit dieser Sängerin Normani. Sie singt auch so. Und sie macht auch so Schlenker mit der Stimme, wo ich finde, die machen das Lied noch... Das gefällt dir das Lied? Mir gefällt es eben mega gut. Nicht so, hey. Es könnte auch so ein Guilty Pleasure-Lied eigentlich sein.
Nein, ich glaube, so schlimm ist es glaube ich noch nie. Aber
nein, aber es hat so, mir schon, ich finde, es hat so eine Dringlichkeit. Und so, ich finde, das könnte ich mega gut ausdrücken. Gerade einmal hat es so eine Stelle in dem Lied, wo so beide gleichzeitig dann singen. Das finde ich schon sehr gut.
Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger.
So fühle ich mich ein bisschen so, als würde jemand so mein Herz über so eine Zitronenpresse so einmal ausdrücken. Mega schön.
Okay.
Und was einen ähnlichen Effekt hat bei mir, nämlich der mit der Zitronenpresse, ist so Mehrstimmigkeit in Liedern. Und ich liebe ja so die Frauenbands, wo es einem immer ein bisschen reut, dass man nicht 1 bis 7 Schwestern hat. Aber jetzt habe ich ja dich. ja, aber wir können es nicht singen. Aber ich weiß auch nicht genau. Aber zum Beispiel...
Wir wären das aufregendes Duo.
Wir wären mehr so Milli Vanilli, glaube ich.
Genau.
Dort wäre so unsere...
Ja. Aber wir würden es auch gut machen.
Ja, dann könnten wir unsere Jazz-Dance-Vergangenheit könnten wir nochmal aufladen.
Genau. Girl, you know it's true.
So. aber es gibt die Frauenbands wie zum Beispiel Joseph, das sind eben 3 Schwestern. Und die haben ein Lied, das heisst Shivers. Und dort ist das mega schön mit dieser Stimme und dem Zusammenspiel.
Weißt du, es ist übrigens ganz lustig. Nein. Und ich weiss nicht, ob das einen Zusammenhang hat. Aber ich habe ja noch gesehen, einzelne Songs, die du auf die Liste da hast. Und da habe ich Joseph und Shivers habe ich gegoogelt und habe gesehen, es gibt einen Joseph Shivers. Shivers. Und der, das war ein Chemiker gewesen, und der hat Spandex, das Material, erfunden.
Wirklich?
Also so die Spanx später. Dann
meinst
so.
Du, das ist ein kleiner Hint?
Ich weiß es eben nicht, das habe ich mich eben auch gefragt.
Nein, weil das Lied ist wie etwas anderes.
Aber das ist eine kleine Klammer.
Aber eine tolle Klammer, ich liebe deine Klammer, das ist super. Dann hat es noch eine andere Band, sind zwei Schwestern, First Aid Kit. Die sind auch sehr toll live.
Die kenne ich.
Mega, das glaube ich, könnte dir gefallen. Obwohl,
was ist
eben
das für Musik?
So ein bisschen folkig, würde ich sagen. Mhm. Obwohl eben, ich meine immer, weil wir uns in vielen Sachen so ähnlich sind, meine ich immer, dass bei den Liedern du alles gut findest, was ich gut finde. Aber ich glaube, es stimmt eben gar nicht. Aber das finden wir noch raus im Laufe dieser... Was ist es?
Podcast, du musst schauen, nach einem Jahr vielleicht auch Streit.
Ja, wahrscheinlich.
Wegen musikalisch einfach völlig so. Ja. Was?
Aber die haben ein Lied, das heisst Fireworks. Das ist auch sehr schön. Und dann gibt es ja noch die Chicks, die früher geheißen haben Dixie Chicks.
Das haben wir jetzt schön im Chor gesehen.
Mega.
Siehst du? Es kommt schon.
Das Lied von ihnen, Traveling Soldier, es ist so traurig und es ist so mega schön und es ist so eine kleine tragische Geschichte von zwei Menschen, die einsam sind und nachher finden sie einander und können endlich ihre Einsamkeit überwinden, nur damit sie dann wenig später brutalst wieder auseinandergerissen werden. Aber schön gesungen ist es. Und auch so ein bisschen so, hey, da ist meine Stimme und mit der schlitze ich dir jetzt so schnell das Herz auf. Viel Spass. Und dann tue ich noch ein bisschen Salz und Pfeffer rein.
I cry, never gonna hold the hand of another guy. Too young for him, they told her, waiting for the love of a traveling soldier.
Ich habe stimmlich Billie Eilish sehr gern. Es ist jetzt weniger eine, die rührt. Ich finde, sie hat so eine schöne, ruhige Stimme. Sie ist ja wahnsinnig jung. Aber sie hat so etwas Abgeklärtes und Ruhiges, oder auch so etwas Verletztes in der Stimme. Etwas Zerbrechliches, sehr intim auch. Und wenn sie so flüstert, wenn sie so ganz nah am Mikrofon ist. Und eben, es muss ja nicht immer das Röhren sein und das Poweren. Ich finde es extrem schwierig, wenn du auch in so einer Ruhe rein singst und dann so die Kontrolle hast über die Stimme und so viele Emotionen kannst überbringen, obwohl eigentlich gar nicht so viel passiert. Aber in dem Leislingen rein, finde ich, passiert dann eben doch mega, wahnsinnig kann, viel. Also, finde ich extrem schön. Und sie hat also mehrere Songs, die ich stimmlich extrem schön finde. Aber eine, wo ich vom ersten Mal hören gefunden habe, wow, und es ist auch eine Live-Version, «I Love You», kennst du den?
Ich glaube es. Ich habe mal die Doku gesehen, kommt er dort vor?
Der kommt, glaube ich, dort vor, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich kann glaube auch irgendwie so auf irgendwo YouTube oder so gesehen. Wie sie singt. Also das ist jetzt ein Song, den muss ich vorher schon verbrüllen. Der ist so schön und so traurig. Ich habe das Gefühl, es geht wie so... ich stelle mir vor, sie hat wahrscheinlich einen besten Freund. Und der hat ihr die Liebe gestanden. Und entweder beruht es auf Gegenseitigkeit oder eben nicht. Und wenn es nicht auf Gegenseitigkeit beruht, dann geht das ja dann irgendwie auseinander.
Meistens, ja.
Meistens. Und das ist ja extrem traurig. Und auch wenn es gegenseitig ist, hast du ja dann ein grosses Risiko, dann auch deinen besten Freund zu verlieren. Und ich finde so die Tragik von dem Thema, so wie ich es verstehe, ist so in dem Song und ihre Verletzlichkeit so gesungen, dass mich der Song extrem berührt. Es gibt ja noch, was mir jetzt da noch gerade einfällt, es gibt ja auch noch, ich weiß leider nicht mehr, welcher Song das war, es gibt von der Christina Aguilera einen, wo sie im Clip, glaube ich, sie liegt irgendwie und hat ein ganz neues Mikrofon bei sich, ist auch ganz ein intimer Song, und wenn ich mich nicht täusche, ist es, glaube ich, ein Song, wo sie über ihren Vater gesungen hat, wo sie auch ganz, ganz leise liegt und sehr intim gesungen hat. Und Christina Aguilera ist eher eine, die mich so rührt.
Aber warte schon, auf welchem Album? Das mit den Jeans, mit dem...
Ja, ich bin eben nicht sicher. Ich habe das Gefühl, es war relativ früh. Es ist wahrscheinlich so das zweite Album. Ich bin eben nicht sicher, ob es «Hurt» ist. Und ich glaube, «Hurt» ist eben der Song über ihren Vater. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht der Clip. Aber auf jeden Fall hat sie auch das, die Art und Weise zu singen. Und das hat sie aber auch in anderen Songs. Also ich finde, Christina Aguilera gefällt mir, wenn sie, wenn sie auch leislicher singt, wenn das auch wieder intimer wird. Ich finde auch, je älter sie geworden ist, da hat sich auch die Stimme verändert, sie wird ruhiger und mir gefällt es dann so ein bisschen besser. Sonst ist mir einfach immer ein Tick zu viel, halt. Immer so ein bisschen sehr konstruiert, wie sie dann amis singt. Beautiful zum Beispiel, finde ich, ist ein sehr schöner Song. Und eben Hurt zum Beispiel ist auch so ein Hühnerhaut-Song. Aber das sind so Sachen, oder so Songs, wie jetzt eben bei Billie Eilish auch, wo ich einfach das Ruhige so wahnsinnig schön finde. Und um nochmal auf I Love You zurückzukommen. Eben, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich glaube, als ich wirklich intensiv geschaut habe, ich glaube, wirklich Tränen in den Augen gehabt, gibt es bei dir auch Songs, wo du sagst, wenn ich diesen Song höre, muss ich fast schon brüllen?
Also ich glaube, keine, wo ich jetzt, wenn man ihn jetzt hören würde, du würdest mir jetzt vorspielen, müsste ich glaube jetzt gerade bei nichts brüllen.
Ich habe das Gefühl, man müsste dann wie allein sein. Vielleicht musst du wie auch... manchmal ist es doch auch so, dass der Song... Also wenn du einen Song hörst und du musst fast brüllen, dann hat es immer etwas mit dir zu tun. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Dann hast du irgendeine Verbindung zu dieser Situation?
Wahrscheinlich. Also es gibt ja auch Songs, aber einfach wo so aus dem Nichts. Und dann denke ich mir, oh mein Gott, was ist das? Aber dass man dann auch noch gerade muss anfangen zu brüllen, je nach Phase im Monat, wo einen Reim verwünscht.
Ja, das stimmt. Aber ich kann im Fall, also ich kann dann eben so darüber nachdenken, und es gibt tatsächlich auch zwei Songs, die muss ich immer abstellen. Weil da könnte ich jetzt auch...
Egal, wenn ich den jetzt wieder anstellen würde, würdest du anfangen zu brüllen. Das glaube ich dir nicht. Ich würde es jetzt recht gerne testen.
Du wirst es ausprobieren. Aber es ist einer von diesen Songs, den habe ich im Radio mal gehört und dann habe ich so auf den Text gehört und dann habe ich irgendwann realisiert, um was es geht und wir sind wirklich, ich bin im Auto gewesen, wir sind wirklich gerade Tränen runtergelaufen. Und jetzt halt wie triggert, wenn ich den Song höre, dann kommt mir wie das wieder in den Sinn und weiss, wie mich das dort berührt hat. Und dann
können wir wieder Tränen.
Ja, da muss ich muss glaube einfach wie so. Und darum, wenn ich jetzt, ich muss einfach abstellen, wenn andere Leute da sind, weil sonst wäre es mir peinlich, ich würde glaube sofort anfangen zu brüllen. Er ist von Hecht, nur eine Minute. Kennst du den Song?
Nein, hör auf mich fragen, ob ich einen Song
gut, also ich tue jetzt den nicht auf die Playlist, weil es ist jetzt ein so anderes Thema. Und dann können wir vielleicht tun wir das Thema ja mal durch.
Ah ja, das wäre
in
cool.
Einer Folge Songs, wo wir da von brüllen, dann würde ich den ganz fest drauf
tun. Ich habe einfach das Gefühl, dort würdest du 19 drauf tun und ich vielleicht 2. Aber ist ja gleich.
Es muss das nicht immer ausgleichen
sein. Nein, überhaupt nicht. Mir ist dann beim Überlegen für Songs, für die Playlist einfach aufgefallen, dass ich recht wenige Männer eigentlich um ihre Stimme beneiden. Und dann habe ich überlegt, wieso. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es einfach, weil wir fast einfacher Lieder können nachsingen oder mitsingen, wo Männer singen. Einfach so wegen der Tonlage. Es könnte da dran liegen. Es kommt einem dann wie nicht ganz so unerreichbar vor.
Außer beim Prince jetzt zum Beispiel. Wenn dort...
Ja, dort ist schwierig. Aber so, ja. Aber dann gibt es schon natürlich eben, ich meine, so einen Luther Vandross oder so, hat natürlich schon so eine Stimme wie so ein Seidenhemd. Aber die Lieder von ihm machen irgendwie trotzdem nicht, dass es mich anschiesst, dass ich nicht singen kann. Mhm. Ich nehme es dann einfach und denke, danke vielmals für das Lied. Aber ich werde nicht fast hässig. Oder was auch mega krass ist, zum Beispiel «The Show Must Go On» von Freddie Mercury, ist jetzt nicht ein Lied, das mir per se besonders gefällt. Also eigentlich gefällt es mir überhaupt nicht. Aber wenn man den Song lost im Wissen, dass der Freddie Mercury der zu dem Zeitpunkt eingesungen hat, wo er schon gewusst hat, dass er wird sterben. Und er hat wirklich den ganzen Song in einem einzigen Take aufgenommen. Es ist einfach ein Take. Es ist unglaublich. Und wenn man das im Kopf hat und dann das Lied nochmal hört, dann wirklich, es verschlägt einem wirklich fast die Sprache und es macht einem so ganz ergriffen. Und ich glaube schon, dass so wie das gesungen ist, wird das nie je jemand anders können.
Also so überbringen mit dem, was er in dem Moment... Ja. Aber es ist doch oft noch so bei den Songs. Es ist nicht nur immer der Song, ob er mir jetzt gefällt oder nicht, sondern es ist auch Geschichte dahinter.
Ja, das macht es schon
finde ich jetzt noch, zum Beispiel auch beim Elton John, «I'm Still Standing», ist natürlich ein lupfiger, lässiger Song, aber wenn du weißt, was er alles vorher durchgemacht hat und dann hat das «I'm Still Standing» ganz eine andere Bedeutung, als einfach, es ist noch ein lupfiger Party-Song.
Ich habe wie auf die Seite geschaut beim Elton John und weiss gar nicht, was er durchgemacht hat und bin einfach im Hallenstadion ein Konzert geschaut und es war einfach ein Geschrei gewesen. Er ist gekommen, hat geschrien, 1,5 Stunden und nachher ist es wieder fertig gewesen. Und das hat dann auch nicht gemacht, dass ich gedacht habe, oh, ich
er muss steht immer noch dort.
Ja, sicher, wäre froh gewesen, er hat nicht mehr gemacht, «Still Standing». Und ja, aber vielleicht müsste ich mich... dort mal noch einlesen. Jetzt habe ich da fast noch die Sachen umgeschossen von lauter Aufregung. Ja, das wären aber meine Songs.
Aber du hast eben noch die Männer erwähnt. Ich habe jetzt eben den ersten Mann jetzt auf meiner Liste und auch den einzigen, wo ich jetzt auch nicht will sagen, wenn ich das höre, dass es mich jetzt gerade anschiesst, dass ich nicht besser kann singen. Aber wo ich einfach finde, so wow, also so einfach stimmlich. Der Maxwell.
Das ist so klar gewesen, aber ja.
Hast du darauf gewartet? This Woman's Work, der Song ist ja von der Kate Bush. Aber ich meine, Kate Bush ist ja auch nochmal, ihre Stimme ist ja auch von einer anderen Welt.
Mega.
Und das ist wie, wenn ich jetzt auch den Song vom, ja, wenn man jetzt zufälligerweise nur This Woman's Work von Maxwell kennt, ist wie klar, dass der wahrscheinlich von der Kate Bush kommt, schon nur wegen der Tonlage. Sie hat eigentlich für einen Soundtrack geschrieben, She's Having a Baby. Der ist früher, in den frühen 80er Jahren ist das so mit dem Kevin Bacon so eine Komödie, eben, She's Having a Baby. So, oh mein Gott, weißt du, wenn man dann so ein bisschen wartet, und jetzt heiraten und jetzt wird, und jetzt muss ich ganz viel, jetzt habe ich ganz viel Druck und muss das, und jetzt kommt das Kind, kommt die Frau noch das Kind über und so weiter. Panik.
Eben, es ist nicht für eine Playlist, für wenn man im Gebärsaal ist.
Ja, aber jetzt, der Song, This Woman's Work, es geht ja dann eigentlich, es geht, so weit, wie ich es verstanden habe, geht ums Muttersein und, um auch wahrscheinlich die Geburt und was halt da, was die Kräfte von einer Mutter. Und das wird so, das ist so lieblich gesungen, auch von der Kate Bush, dass das eigentlich gar nicht in so einer Komödie, finde ich, passt. Es hat eigentlich gar keine Berechtigung dafür, auf den Soundtrack von so einem Film. Ohne jetzt dem Film wollen zu nahe treten. Aber ich finde, der Song geht, glaube ich, viel tiefer. Und der Maxwell, der das dann auch nochmal neu interpretiert hat, er hat auch, ich meine, er singt hure hoch, wirklich. Und dann, wenn du so zulässt, das brennt sich so richtig ein. Das ist einfach, ja, du bist so, auch so ganz gebannt. Und dann noch so kurz vor Ende vom Song, so nach 3 Minuten, kommt er dann in seine, sage ich jetzt mal, normale Stimme zurück. Und du siehst
einfach so den... Idee.
Okay. Und dann ist so der Wechsel einfach die stimmliche Bandbreite, die wir vermutlich auch bei unseren Geburten so hatten. Es ist, in seiner Version finde ich es ein sehr süßlicher Song, aber sehr elektrisierend, einfach stimmlich. Und frage mich auch, wenn die das so aufnehmen, irgendwo in einer Kabine, weißt du, wie du das musst mit geschlossenen Augen singen und du bist dann so völlig drin. Also drum, also eben, einfach ein Song stimmlich, den ich finde sehr, sehr beeindruckend. Hast denn du jetzt noch einen?
Nein,
aber ich werde. Dann würde ich in dem Fall noch meinen letzten noch werfen. Und ich habe einfach gefunden, dieser Song kann wie nicht auf die Playlist. Stimmt das so, die doppelte Verneinung? Der kann nicht auf die Playlist. Weil ich finde, sie hat, glaube ich, einfach eine der besten Stimmen der Welt. Oder so, aus der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, ist das wie einfach für mich die einzige wahre Stimme gewesen. Einfach die ich immer so gefunden habe. Wow, das ist Whitney Houston. Und ich habe jetzt auch «I'll Always Love You» genommen, weil es ein ruhiger Song ist und weil ich den Anfang so schön finde. Und ich finde, es braucht auch in diesem Song eigentlich überhaupt kein Instrument. Weil sie dreht den Song so schön mit ihrer Stimme. Jeder Ton absolut perfekt. Also sie hat die Stimme so extrem im Griff. Ja, das ist das eine. Das hat zum Beispiel, finde ich, Beyoncé hat ihre Stimme auch im Griff. Aber das ist eine Stimme, die mich weniger berührt. Und ich finde, die Stimme von Whitney Houston geht, das hat so viele Emotionen drin. Und ich meine auch den Song, wir haben ja über den Song ja letztes Mal auch geredet, «I Will Always Love You», hat ja Dolly Parton geschrieben. Am gleichen Tag, wie sie Jolene geschrieben hat. Und auch wie sie das... Ich tue das auch dann, ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich das Gefühl, das Loslassen von jemandem, wo sie nicht zusammen sein kann, das ist, habe ich das Gefühl, sie singt das so, wenn sie das auch wirklich erlebt. Und wir haben ja ihre Doku gesehen und ich denke, das passt sehr gut, dass sie tatsächlich hat müssen loslassen und der Song in dem Sinn ganz gut passt. Und darum hat sie ihn wahrscheinlich auch so können singen, dass er einfach so extrem berührt. Wenn du jemanden so fest liebst, trotzdem musst du so vernünftig bist und sagst, ich muss die Person gehen lassen. Wo ich mich dann allerdings unweigerlich immer frage, so schön, wie es tönt und so herzzerreissend, dass du, weißt, die Stärke hast und nein, es geht nicht und ich muss jetzt die Person gehen lassen, ob das dann schlussendlich Sinn macht. Ich meine, wem hilft es? Dann leiden einfach zwei und sind beide unglücklich und es tönt zwar schön, oder? Aber always love you, aber schau selber.
Ja, gut, man kennt ja nur eine Seite.
Das stimmt, ich habe mir jetzt vorgestellt, beide wollen.
Ja, nein, gut, beide wenn Wände könnten sich ja einfach alle.
Ja, aber du weißt ja nicht, so Rumi und Julia, keine Ahnung, es geht nicht, Familie zwischen. Ja. Es gibt manchmal Momente, wo es nicht geht, aber dann wäre es ja einfach auch schade, wenn es einfach sein lässt. Aber ja, wenn es nur einseitig ist, zeugt so ein Song natürlich auch von sehr viel Grösse.
Mega.
Auf jeden Fall finde ich es einfach absolut perfekt gesungen. Und ich finde, das ist ein Song, der ja früher immer so in diesen Castingshows gewählt wurde. Und
viele Menschen denken, das ist eine gute Idee, wenn
genau.
man
singt. Genau, und ich finde, es ist keine gute Idee.
Nein, es ist nie eine gute Idee.
Das ist wie «My Heart Will Go On». Singen nicht.
Einfach nicht.
Ja.
Nein. Meinst du, unsere Liste ist vollständig mit diesen Liedern?
Unsere Liste ist vollständig. Und jetzt haben wir ja aber noch eine Rubrik.
Richtig.
Wir haben noch keinen Namen für die Rubrik. Wir können einfach sagen, im Moment die Behauptung.
Die Behauptung.
Wusch.
Genau. Heute tust du etwas behaupten. Genau. Und ich tue dich versuchen, widerlegen.
Genau. Also meine Behauptung ist, der Song «King of Sorrow» von der Sade, der ist bei ihrem Album «Love's Rock» aus dem Jahr 2000, ein Album, nebenbei, wo ich ganz fest gefeiert habe damals. Ich behaupte, es gibt keinen herzzerrissenderen Song als der. Ein Song, der praktisch im Schmerz versinkt. Sie singt von totaler Überforderung, Kraftlosigkeit, Hilflosigkeit. Wenn man im Text ganz aufmerksam zulässt, dann finde ich, spürst und fühlst den Schmerz förmlich, wo sie singt. Schon nur mit ihrer sehr feinen, zerbrechlichen Stimme. Ich möchte ein paar Ziele zum Besten geben. Zum Beispiel «I have already paid for all my future sins». Das ist schon nur die Vorstellung, dass du für all deine künftigen Sünden jetzt schon gezahlt hast. Also wie dreckig geht es dir, dass du so etwas sagst? Oder «I suppose I could just walk away. Will I disappoint my future if I stay?» Das ist auch so ein schöner Gedanke, finde ich. Also die Tage gehen vorbei, nichts ist gut, sie kämpft, jeder Tag ist gleich, also gleich schlecht, es ändert sich nichts, sie hat so viel zu tun, sie muss aber weitermachen. Es gibt niemanden und nichts, der ihr irgendwie helfen könnte und sie fragt, ob es echt jemals besser wird. Spürst du es?
Ich spüre es.
Ein bisschen.
Ein bisschen.
Und jetzt du.
Und deine Behauptung ist, kein anderer Song.
Wo das Gefühl so übermittelt, der Schmerz, der Alltagsschmerz ist das für mich.
Ja, also Folgendes habe ich mir überlegt. Es ist aber auch ein bisschen gemein, was ich mir überlegt habe, weil ich glaube, ich schlage dich mit deinen eigenen Waffen. Und zwar, nein, ich finde, der Text von dem Lied ist wirklich ziemlich unschlagbar. Aber Melodie macht mich wie nicht traurig genug.
Mhm.
Macht dich die Melodie traurig? Mich nicht. Für mich ist es so, dass wir für mich im Lift laufen und dann erst, wenn ich heimgehe und dann würde den Text lesen, würde ich denken, ah, krass, das ist ja mega traurig. Aber und logisch, er heisst «King of Sorrow», man kann ja erahnen, um was es geht, aber für mich ist es nicht eine Melodie, die mich dort trifft, wo ich gerade so aufhorche und denke, so, oh, was ist das? Das macht mich traurig.
Wenn du im Lift jetzt hörst, hören würdest, ist ja vielleicht nicht, wie der Song heisst, und dann ertönt ja eigentlich noch nett, so. Es ist noch ein schöner Song. Aber eben auch für mich, es ist wirklich der Text. Es ist der Text. Sie singt
aber darum finde ich, ist es... kann ich Behauptung widerlegen, weil ich glaube, es gibt sicher nochmal einen gleich traurigen Text mit aber einer Melodie, die mich würde mehr noch runterziehen. Und ich habe jetzt aber als Gegenargument ein Lied mit einer Melodie, die fast so ein bisschen positiv ist und fast so ein bisschen walzerig daherkommt. Und es ist aber ein bisschen ein Lied, das uns verbindet, weil wir das zeitgleich entdeckt haben und dann, glaube ich, beide etwa 87 Mal nacheinander gehört haben. Und zwar von...
Ich weiss, welche.
Von der Maro, von dieser portugiesischen Multi-Instrumentalistin. Ja. Und sie war mit dem Lied am Eurovision Song Contest dabei gewesen, im 22. Und es ist natürlich ein zu unaufgeregter Song für eine höhere Platzierung als Top 10. Und inhaltlich ist es aber ähnlich wie «King of Sorrow» eigentlich. Mhm. Jemand oder etwas ist nicht mehr da und man ist unendlich traurig und man kann nichts mehr daran ändern. Und man wirklich sich darum wie so in den einzigen Bulli, den man noch hat. Und dort steht einfach mega gross vorne drauf Weltschmerz. Und der Bulli ist so viel zu gross und man hat ihn so, weißt, so bis zu den Fingernägeln führen haben den Bulli, so wie in den Grunge-Zeiten. Das Lied, mit dem Lied würde ich, glaube deine Theorie versuchen, widerlegen.
Ja.
Es ist ähnlich traurig, aber tönt schöner. Oder tönt herzaufschlitziger. Für mich.
Er ist zwar, es ist, wenn jetzt nicht auf den Text los ist, es ist auch einfach ein schöner Song. Das aus der Melodie,
ja, aber das Klavier am Anfang, das ist auch ein bisschen traurig. Es ist ein bisschen, weißt du wie?
Ja, ich weiß,
nachher nicht, wenn sie singt nicht, dann es ist so, sie hat eine so mega warme Stimme, aber Beginning also, of Sorrow ist ja eigentlich auch eine warme, schöne Stimme. Es ist so.
Also du meinst, wenn man das Klavier hört am Anfang, man ahnt schon, was kommt.
Ja, dort tut es mich schon, das nimmt mich schon, es ist so ein bisschen wie eine Welle und sie nimmt so,
ja.
Sie tut einem so auf dem kleinen, kleinen Surfbrettli der Traurigkeit und sie schon so langsam,
Ja, du steigst so drauf und sie zieht dich langsam ins Meer aus und es wird immer dunkler und dunkler und es fängt an gewittern und die Wellen werden
höher. Dann ist es wie nichts, dass sie ganz lieb noch die schönen Sachen sagt. Das ist
ja, das stimmt. Gut gemacht.
Danke. Dann tue ich dich das nächste Mal wieder herausfordern.
Ja, ich freue mich.
Und ich glaube, wir haben alles beieinander und ich bin stolz auf uns, dass wir ein bisschen weniger lang geschwätzt hat als in unserer ersten Folge. Und irgendwann kommen wir es dann in kurz und knackig.
Genau, auf Wiedersehen.
Tschüss zusammen.
Tschüss.
Unser Podcast nehmen wir auf in der Audiokanzlei in Zürich. Bei allen Liedern und Songtexten, die hier im Podcast erwähnt sind, die wir nachsingen oder vorlesen, berufen wir uns auf das Zitatrecht. Wir brauchen die Ausschnitte zur Veranschaulichung und geben auch immer an, von wem die Zitate sind.